Wir dürfen aufschlagen den Epheserbrief, Kapitel 2, wer mitlesen möchte. In Epheser Kapitel 2 nimmt uns der Apostel Paulus zurück in unsere Vergangenheit und zeigt uns den Weg in die Gegenwart und die Zukunft. Er zeigt uns, woher wir kamen und wie es jetzt aussieht und was Jesus für uns getan hat. Und wo es hingeht. Im zweiten Teil des zweiten Kapitels erzählt er uns, wie wir in die neue Gottesgemeinschaft gekommen sind. Gott hat uns aus einer alten Gemeinschaft oder Gesellschaft herausgeholt, in der der Tod lebte, und hat uns in eine neue Gottesgemeinschaft gebracht, in der nur Leben ist und Hoffnung. In diesem zweiten Teil haben wir wiederum zwei Teile. In Vers 14 begegnet uns der kurze Satz, er ist unser Friede. Und in Vers 18 fällt dieses Wort wieder, der Friede. Dort heißt es, Jesus kündet den Frieden. Er kommt aus dem Grabe hervor und kündet Frieden. Um diesen Gedanken oder über diesen Gedanken wollen wir zunächst etwas nachdenken. Jesus Christus ist unser Friede geworden. Er hat sein Blut für uns vergossen. Er hat etwas Neues aus uns gemacht. Er hat uns in eine neue Gemeinschaft gebracht, uns eins gemacht mit anderen, die früher uns fern waren, vielleicht sogar feindlich gesonnen waren. Wenn Feinde mit Christus versöhnt werden, dann werden sie miteinander versöhnt. Das ist die Geschichte der Christen. Als Unbekehrte lebt man in Feindschaft mit anderen, dann ist Zank und Zwietracht. In Christus ist Versöhnung und Friede und Freude. Ja, da kann jemand sagen, aber ich erlebe manchmal auch unter Christen Zank und Unfrieden. Das stimmt. Der Apostel Paulus zeigt uns im Römerbrief, dass Christen, obwohl sie nicht im Fleisch sind, sondern in Christus, dennoch wie Menschen im Fleisch leben können. Sie können fleischlich sein. Geistlich zu sein heißt, im Himmlischen, in der himmlischen Welt zu leben, wo nur Geister wohnen. Gott ist Geist, die Engel sind Geister. Wir wohnen dort in unserem Geist, der neu geworden ist. Dort ist Harmonie. Dort ist Friede. Und wenn wir uns dort aufhalten, dann können wir von dort in diese Welt wieder zurückkehren und hier Friedensboten sein. Aber wenn wir das nicht tun, sondern wir halten uns länger auf, in dieser Welt und in dem, was zu dieser Welt gehört, dann nennt die Bibel das fleischlich. Und das geschieht in der Tat mit zu vielen Christen. Sie haben Christus gefunden, er hat sie gefunden. Es war ihnen sehr kostbar damals, dass Jesus sie gefunden hatte und die Sünden vergeben hatte. Wir können zurückdenken an den Tag, wenn wir ihn noch in Erinnerung haben. Manche haben es vergessen. Aber wenn wir ihn noch in Erinnerung haben, können wir zurückdenken und vielleicht an die Freude, die uns damals beschert war, und die Liebe, die wir zu Jesus hatten. Ist sie heute noch da? In welcher Welt halten wir uns auf? Wir alle, die wir heute Abend sind, wohnen in zwei Welten, in einer geistlichen und in einer sichtbaren, in einer unsichtbaren und in einer sichtbaren. Und wir Menschen sind die einzigen Wesen, die Gott geschaffen hat, bei denen das so ist. Bei einem unbekehrten Menschen, der wohnt auch in einer geistigen Welt. Aber dort ist nicht Leben, dort ist der Feind Gottes, der Gott dieser Welt. Und so bewegen sie sich in einer kranken geistlichen Welt. Und sie brauchen Erlösung, Befreiung, Vergebung und werden dann versetzt in die Welt Gottes, wo nur Harmonie und Frieden ist. Und dort sind wir als Christen. Aber wir wohnen mit dem Körper in dieser Welt. Und wenn unsere Gedanken, Römer Kapitel 8, Abvers 5, wenn unsere Gedanken bei dem, was mit unserem Körper zusammenhängt, zu Hause sind, dann sind wir weltlich. So wie diese Welt es ist, sind wir weltlich gesinnt. Unsere Gedanken halten sich auf beim Haus, bei der Arbeit, beim Auto, bei den Schulden, bei der Finanzkrise, bei der Politik, beim Vergnügen, was immer es ist. Man stellt bald fest, wo die Gedanken eines anderen sind. Und wenn unsere Gedanken bei dem, was mit dieser konkreten Welt zu tun hat, was mit unserem Körper zu tun hat, weilen, wenn wir dort zu Hause sind, dann nennt der Apostel Paulus das fleischlich. Warum? Was hat das mit Fleisch zu tun? Unser Geist wohnt in einem Körper. Unser Geist, das sind wir, das ist unsere Person, unsere Persönlichkeit. Dort denken wir, das ist der innere Mensch, sagt Jesus. Der äußere ist der Körper. Der innere denkt, er fühlt, er trifft Entscheidungen. Das ist, was wir sind. Wir bewegen uns in unserem Körper und so bewegt sich der Körper. Und dann bringt der Körper unseren Geist, unser Denken, unser Fühlen zum Ausdruck. Einige sind sehr begeistert, dann sieht man das am Körper. Andere sind ganz ruhig und dann bewegt sich der Körper kaum. Unser Körper besteht aus Fleisch. Das ist die Materie. Das ist unsere erste Umgebung. Der Geist wohnt in einem Körper, in einer Hülle, in einem Haus, sagt Paulus, in einem Zelt, sagt Petrus, in einem Gefäß, kann man auch sagen. Dieser Körper ist der Träger unseres Geistes. Der ist notwendig. Aber dieser Körper soll dem Herrn gebracht werden. Römer Kapitel 12. Er ist noch nicht bekehrt. Er ist noch nicht wiedergeboren. Er ist noch nicht gerettet. Aber er soll dem Herrn abgeliefert werden, abgegeben werden, mit sämtlichen Gliedern, Augen, Ohren, Händen und so weiter, damit wir mit unserem Körper den Willen Gottes tun können. Der Körper wohnt in einer Umwelt. Unsere Umwelt, die Umwelt des Körpers, im Moment ist dieses Gebäude. Die Wände umgeben uns und wir befinden uns jetzt hier. Das ist etwas Konkretes, von Gott Geschaffenes und von Menschen Umbebautes. Wenn unsere Augen bei diesen Dingen haften bleiben, oder sie gehen spazieren nach außen, dort sind die Autos, dort ist der Verkehr, unsere Kinder sind vielleicht draußen, dort sind Weltmenschen, dort sind unsere Sorgen, was wird aus dem und dem geschehen. Vielleicht sind unsere Gedanken immer noch bei der Arbeit. Wenn unsere Gedanken bei dem, was irdisch ist und mit unserem Körper zu tun hat, zu lange weilen, dann werden wir fleischlich, irdisch gesonnen. Das ist dann unsere Gesinnung. Und das prägt uns und macht uns anfällig für Versuchung. Dort knüpft der Feind an. Ich hatte einen Lehrer, der hieß Dr. Abram Unruh. Der war aus der Krim, denke ich, war es, nach Kanada ausgewandert und wurde mein Lehrer. Und er sagte uns, wir haben Klebstoff in uns. Von außen kommt die Versuchung, aber hier ist etwas, das mit der Versuchung verwandt ist und klebt. Die Versuchung klebt sich gleichsam an uns. Jetzt ist die Frage, überwinden wir unsere Gedanken? Überwinden wir diesen Klebstoff? Hat der Heilige Geist Raum in meinem Innern? Hat das Wort Gottes, das Gott gesprochen hat, das von der geistigen Welt kommt, hat das Raum in meinem Leben? Wie viel Gotteswort weißt du auswendig? Wie viel von dem, das du von Predigten gehört hast, kennst du noch? Wie viel von dem, das du heute in der Bibel gelesen hast, bewegt dich immer noch? Oder was bewegt jetzt deine Gedanken? Ist es Krankheit? Ist es Sorgen? Etwas Irdisches? Dann ist dein Denken jetzt irdisch. Ganz einfach. Es ist fleischlich, weil es mit Körper, mit Irdischem, mit Konkretem, mit Fassbarem, Sichtbarem zu tun hat. Und Paulus sagt uns, wenn unsere Gedanken dort weilen zu lange, dann geht es bergab mit unserem geistlichen Leben. Und dann sterben wir ab. Römer 8, Vers 13. Der Apostel Paulus nimmt uns im Epheserbrief in eine andere Welt hinein. In eine Welt, die für viele Christen fremd geworden ist. Sie sind dort nicht mehr zu Hause. Und für viele Christen ist eine Betrachtung des Wortes Gottes in solchen Texten langweilig. Es ist etwas, das weit weg ist, das kennen sie nicht. Ja, sie verstehen schon das Deutsch und so weiter. Und hier und da fällt eine Bemerkung, ja, damit können sie sich verbinden. Aber ansonsten ist das Ganze etwas weit weg. Ist das für dich auch so? Oder wenn ich jetzt aus dem zweiten Kapitel lesen werde, ist das etwas, das dich interessiert, das dich packt? Da lebe ich. Da ist meine Existenz. Oft fragt man, ja, wie sieht das in der Praxis aus? Ich antworte, dies ist die Praxis. Das praktische Leben eines Christen, das Normale, der normale Aufenthalt der Gedanken eines Christen ist die geistliche Welt. Man ist zu Hause bei Jesus. Jemand schlägt vor, wollen wir beten? Unterwegs oder in einem Raum? Urplötzlich, man spricht miteinander. Kommt es vor, dass jemand vorschlägt, wollen wir beten? Ist das normal oder ist es etwas Fremdes? Ja, wozu das jetzt? Wir sind ja jetzt nicht im Gemeindehaus. Oder es ist jetzt nicht gerade dran. Wie stark bin ich zu Hause bei Jesus? Oder ein anderes Beispiel. Man hat einen Weg zurückgelegt, von wo wir vor einer Stunde waren, bis hier. Was hat man unterwegs gemacht? Worüber hat man gesprochen? War es normal, dass man sich mit Jesus unterhielt, unterwegs, im Auto? Ist es normal für mich, dass ich immer wieder ins Gebet gehe? Spurgeon sagt, es gehen wohl keine 15 Minuten vorbei, bis man wieder betet. Das ist natürlich ein bisschen aus der Luft gegriffen, so ein fast systematisches. Aber es ist ein gutes Beispiel. Wir beten nicht gerade andauernd, aber doch immer wieder, oder? Der Apostel Paulus nimmt uns im Epheserbrief in den himmlischen Bereich, mit in den Kapiteln 1 bis 3, und nimmt sich Zeit. Das traut er seinen Lesern zu. Ja, das mutet er ihnen zu, dass sie jetzt während 3 Kapitel nur im himmlischen Raum weilen und einmal vergessen, was hier auf der Erde einen packen und greifen kann. Und er erzählt ihnen, wie Gott uns gesegnet hat, wie er für die Christen betet, was ihn beschäftigt, wenn er für sie betet. Er erzählt, wo sie gewesen waren, wie Jesus sie gerettet hat, aus dem Bann des Teufels, aus den Sünden, ja, aus der Gemeinschaft mit dem Feind und so weiter. Und wie er sie gebracht hat in die Gegenwart Gottes und sie versöhnt hat. Das erzählt er ihnen. Und das ist es, was uns eigentlich Freude macht. Viel mehr als alles Irdische. Da ist unsere Existenz. Wissen Sie, eines Tages werden wir eine ganze Ewigkeit beim Herrn sein. Gewöhnen wir uns daran. Die Erde wird vorbei sein. Und wir werden im Himmel sein. Wir kommen dann auch auf die Erde, auf eine neue Erde. Aber es wird ein Himmel auf Erden sein. Eine geistliche Welt sein. Und dann hört alles das auf, was uns heute beschäftigt und beschwert. Sind wir dann zu Hause? Hiob sagt einmal von Gott, er hat gar schwere Prüfungen gehabt, aber immer wieder blickt er hindurch, gleichsam durch den Horizont seiner Prüfungen und sieht seinen Herrn. Und dann ist es ihm ein Anliegen, dass dann, wenn sein Herr kommt, er ihm kein Fremder sein wird. Kapitel 19. Dann wird Auferstehung sein, dann wird er in einem neuen Leib dastehen. Und er wird seinen Herrn sehen, wie er ist, und er soll ihm kein Fremder sein. Das ist mein Gebet, dass der Herr Jesus mir kein Fremder ist. Manchmal muss ich gestehen, wenn ich daran denke, dass ich sterben werde, und dann werde ich im Himmel sein. Ja, und dann werde ich an Jesus denken, ist er mir wichtig oder sind meine Eltern mir wichtig? Und wenn ich Jesus begegne, werde ich einem Freund begegnen oder wird er mir fremd sein? Was wird meine Reaktion sein? Und dann will ich heute mich schon darauf einstellen. Und ich bete, Herr, sei du mir kein Fremder. Ich will jetzt dich lieben, sodass ich dann mit aufgerichtetem Blick dir begegnen darf. Mit Freimütigkeit, nicht mit niedergeschlagenen Augen, lesen wir 1. Johannes 2, die letzten Verse. So will Johannes dem Herrn begegnen. Übrigens sind es nur die Leute, die wirklich im Himmlischen zu Hause sind, die dann auch auf dieser Welt etwas taugen. Ohne den Herrn können wir rein nichts tun. Und alles ist vergänglich und verderblich und verkommt zwischen den Fingern. Aber wenn wir, wie Noah und Henoch, Menschen sind, die mit Gott gehen, Schritt für Schritt mit ihm wandeln, dann sind wir Menschen, die hier in dieser Welt ein Licht sein können, Salz sein können, die hier etwas ausrichten dürfen, die hier zum Segen sein dürfen. Jetzt wollen wir lesen. Kapitel 2. Aus Epheser, die Verse 17 bis Ende, 17 bis 22. In den Versen 17 und 18 berichtet der Apostel uns, wie Jesus den Frieden ankündet. Vor dem hat er gesagt, dass Jesus unser Friede ist in seiner Erlösung, in dem, was er für uns getan hat. Und jetzt kündet er den Frieden. Und nachdem er gekommen war, kündete er die gute Botschaft Frieden, euch, den Fernen und den Nahen, weil durch ihn wir beide in einem Geist den Zutritt hin zum Vater haben. Dann seid ihr also nicht mehr Fremde und Ausländer, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausangehörige Gottes, aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Haupteckstein ist. in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempelheiligtum im Herrn, in dem auch ihr mitgebaut werdet zu einer Wohnstätte Gottes im Geist. Und nachdem er gekommen war, kündete er die gute Botschaft Frieden euch, den Fernen und den Nahen. Jesus verkündet Frieden. Das hat er getan am Auferstehungstag. Am Sonntagabend, nachdem er aufgestanden war und die Jünger sich verschanzt hatten, sich zurückgezogen hatten in einem Zimmer, und meinten, die Tür sei zu, mit einmal ist Jesus im Raum. Und zwar genau dort, wo er hingehört, in der Mitte. Auch in Offenbarung 1 steht Jesus in der Mitte und die Gemeinden um ihn her. Ist Jesus in der Mitte meines Lebens? Dort, wo Gott zu Hause sein wollte, inmitten seines Volkes. 3 Stämme dort, 3 Stämme dort, 3 Stämme dort, 3 Stämme hier. Der Stamm Levi als Priesterstamm in 3 Teile aufgeteilt, dort, dort, hier. Hier war vorne, hier war die Öffnung, hier waren vielleicht die Priester als solche. Da ist der Zaun, in diesem Zaunfeld ist ein Zelt, ein fester Zeltbau gleichsam. Und dort ist die Wohnung Gottes, dort ist das Wort Gottes gelagert im Allerheiligsten, genau in der Mitte des ganzen Volkes. Dort wollte Gott wohnen. Er wollte in dem Herzen eines jeden der Israeliten, die ringsum gelagert waren, wohnen. Hier war das Bild, dort sollte die echte Realität sein. Und der David, der König, schreibt einmal, es dürfte David sein, Entschuldigung, Psalm 119, ich weiß nicht genau, wer ihn schrieb, aber es könnte David gewesen sein. Dein Wort habe ich aufgespeichert in meinem Herzen. Aufgelagert, Schicht für Schicht, Vers für Vers, Abschnitt für Abschnitt, Gedanke für Gedanken, aufgelagert, gespeichert in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige, sondern mit dir Gemeinschaft habe. Das war das Verlangen dieses Dichters. Jesus kommt aus dem Grabe. Da sagt uns der Apostel, wann Jesus Frieden verkündet hat. Er kommt aus dem Grabe und kündet seinen Jüngern den Frieden. Zeigt ihnen seine Hände, zeigt ihnen seine Seite, den Grund des Friedens. Shalom, sagt er. Und zunächst ist das der übliche Gruß, und den kann man bald vergessen, weil es so üblich ist. Das Übliche vergisst man ja schnell. Aber nach einer Weile sagt er noch einmal, Shalom, Friede. Und weist hin auf den Grund für den Frieden. Schaut, ich war am Kreuz, ich habe eure Schuld getragen. Ich habe euch mit dem Vater versöhnt. Ich wurde Mensch, ich wurde einer von euch, euer Bruder, um euch zu Gott zu führen. 1. Petrus 3,18. Und jetzt seid ihr meine Brüder. Mit der Auferstehung nennt Jesus seine Jünger seine Brüder. Sie haben jetzt Gemeinschaft mit ihm. Er ist bei weitem der ältere Bruder, der ist Gott selbst. Aber er hat sie in seine Gemeinschaft genommen. 1. Korinther 1, Vers 9, Gott hat uns gerufen in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, und somit mit ihm. Jesus kommt aus dem Grabe wie ein hoher Priester am Versöhnungstag aus dem Inneren des Heiligtums, wo er hätte sterben können. Aber er hatte das Opferblut dabei. Und er kam unversehrt hin und wieder zurück. Er kam heraus, wie Christus später herauskommen sollte, aus dem Grabe. Er hatte sein Blut gelassen und kam wieder. Und jetzt kündet er an Frieden, Frieden mit Gott, Frieden miteinander. Der Tod und die Auferstehung sind die Grundlage dafür, dass wir jetzt beten können, dass wir jetzt Gemeinschaft haben dürfen mit Gott, dass wir jetzt Frieden haben und ungeniert zu ihm kommen dürfen. Wir können jetzt unterbrechen und gleich eine Gebetsgemeinschaft anberaumen. Und dann könnten wir unvorbereitet, ohne Hindernis, könnten wir zu Gott kommen. Wie ein kleines Kind, das ohne weiteres die Tür aufmachen darf und zum Vater im Büro gehen, laufen, auf seine Knie sich setzen, hier bin ich. Und weil es sein Kind ist und nicht eine Angestellte oder sonst jemand, erlaubt der Vater es. Es ist sein Kind und er liebt es und ist gern mit dem Kind zusammen, vielleicht für nur ein paar Minuten, und dann läuft das Kind wieder weg. Aber es ist beim Vater gewesen. Bodo Schwing erzählt einmal, als Kind seien er und seine Schwester schlafen gegangen, aber es sei so dunkel gewesen im Raum, vielleicht auch kalt, wie es früher war. Und sie sprechen miteinander, so unangenehm hier im Dunkeln. Sie wollen zurück, aber es ist so dunkel. Aber sie stehen auf und wagen es und tasten sich, finden die Wand, die Tür, gehen durch die Tür, finden den Raum, wo der Vater ist, und da sitzt er. Und dann läuft der Junge zum Vater. Ja, junger Mann, was ist? Fragt der Vater. Vater, ich wollte nur zu dir. Das ist die Gemeinschaft, die wir kennen. Zu jeder Zeit, ohne Vorbereitung, weil die Scheidewand durchrissen worden ist, weil alle Hindernisse hinweggeräumt worden ist. Der Hebräerschreiber sagt, er hat uns einen Weg gebahnt, einen neuen Weg. Und für uns geweiht, der ist ganz für uns da, damit wir Gemeinschaft haben dürfen mit dem Vater. Jesus kommt aus dem Grabe und kündet Frieden an, nachdem er gestorben war und jetzt auferstanden war. Und jetzt ist die Versöhnung da und die Gemeinschaft der Versöhnten. Wem kündet Jesus Frieden? Nun, wir haben es gesehen, zuerst den Jüngern. Der Apostel hält fest in diesem Text. Er kündete Frieden den Fernen, euch, und den Nahen. Das sind Ausdrücke aus dem Alten Testament. Die Juden waren das Volk, das Gott nahe war, so wird es genannt in einem der Psalmen. Die Heiden waren die, die fern waren. Das wurde auch beim Tempelplatz zum Ausdruck gebracht. Die nicht-israelitischen Völker durften nur so und so weit kommen, wenn sie diesen Platz besuchten. Israeliten durften weitergehen, aber auch nur so und so weit. Beiden wurde der Zutritt in die Gegenwart Gottes versagt. Beiden. Aber es gab die Fernen und es gab die Nahen. Beide waren Sünder. Gottes Offenbarung war zu den Nahen gekommen. Sie hatten die Botschaft, sie hatten die Verheißungen. Die anderen waren fern und hatten keine Hoffnung in der Welt, sagt Paulus in diesem selben Kapitel. Jesus ist gekommen für Ferne und auch für Nahe, denn auch sie waren fern von Gott in ihrem Innern. Auch wir, sagt Paulus am Anfang des Kapitels, er schildert den Zustand der Heiden, Toten, Übertretungen und Sünden, gebunden an Satan, den Gott dieser Welt. Aber auch wir alle gehörten dazu, von Natur Sünder. Und Jesus kommt jetzt und kündet Frieden, nicht nur den Fernen, solchen, unter denen die Leser meistens waren, aber auch den Nahen. Wer immer wir gewesen sind, einige von uns sind vielleicht sehr weit von Gott gewesen. Gestern Abend sprach ich zu einer Gruppe von Männern. Nach der Versammlung hatten wir noch eine Männerzusammenkunft. Hinterher kommt ein Mann zu mir, erzählt etwas aus seiner Vergangenheit und dann hat Gott ihn gestellt und ihm Gnade gezeigt. Eine furchtbare Vergangenheit, hat er kurz erzählt. Und jetzt hat er so ein Verlangen, denen, die ganz unten sind, die weit weg sind, im Gefängnis, seine Volksgenossen, viele Russen im Gefängnis, sagt er, und ich kenne ihre Sprache, ich kenne ihre Situation und ich möchte so gern ihnen das Evangelium bringen. Ja, er war fern und ist jetzt nahe gebracht. Aber einige von uns sind in christlichen Häusern aufgewachsen, ich selbst auch. Schon als kleines Kind habe ich das Evangelium gehört, zu Hause und in der Gemeinde. Bin so aufgewachsen, aber ich war fern von Gott. Als Junge von etwa 8 Jahren vielleicht hörte ich einen Missionar Franz Wiens von China, hat sehr eindrücklich gesprochen. Und da dachte ich bei mir selbst, ich wollte wirklich mich bekehren. Und hoffentlich spricht jemand mich an hinterher. Ich hatte ja nicht den Mut, als Kleiner einfach etwas anzugehen oder auf jemanden zuzugehen. Aber als die Versammlung vorbei war, man ging hinaus, niemand hat mich angesprochen, niemand hat sich aufgehalten und sich zu mir gesellt, dann ging es vorbei. Ja. Bis heute wünschte ich, hätte mich mit 8 Jahren bekehren können. Ich wusste, ich brauchte den Herrn Jesus. Ich war fern von Gott. Die Jahre gingen vorbei. Man fühlte sich immer ferner von Gott. Es wurde dunkel. Ich war ein 12-Jähriger. Und es war wie eine geistliche Nacht um mich her. Ich irrte umher und fand nicht den Weg. Ich fand mich nicht zurecht. Ja, und die Gemeinde? Man hört sehr vieles in der Predigt. Ich hörte, dass Jesus für uns gestorben war. Aber ich konnte nicht verstehen, warum ein Mensch, der 2000 Jahre zurück stirbt, was hat es mit uns zu tun? Das konnte ich nicht verstehen. Ich fragte meine Eltern, wie habt ihr euch bekehrt? Sie erzählten, meine Mutter, glaube ich, mit 15, mein Vater mit 16. Jetzt habe ich die Geschichten gehört. Ich weiß immer noch nicht, wie ich mich bekehren soll. So haben sie es gemacht, aber ich wusste immer noch nicht. Und in meiner Verzweiflung, wir waren gerade bei der Abendarbeit mit den Kühen und so weiter, ich habe die Milch weggebracht. Und dann bin ich einfach niedergekniet hinter dem Hühnerstall und habe ein kurzes Gebet gesprochen. Jesus, vergib mir alle meine Sünden. Dann hörte ich auf, stand auf, ging zurück zum Stall, später nach Hause, ins Haus. Erzählte meinen Eltern dann aber, was ich gemacht hatte. Und dann fragte ich sie, bin ich jetzt bekehrt? Ich wusste ja nicht. Und sie waren sehr weise. Sie sagten nicht, ja, das ist Bekehrung, du bist jetzt bekehrt. Sondern sie sagten, geh zur Bibel und lass dir von Gott einen Vers geben. Jetzt soll ein 12-Jähriger zur Bibel gehen und sich einen Vers geben lassen, der ihm Heilsgewissheit gibt. Das war sowieso schon so schwierig gewesen. Was jetzt? Ich war jetzt auf Gott geworfen. Das war gut so. Es war auch gut, dass ich ein neues Testament hatte, eine lutherische Übersetzung, in welchem einige Verse fett gedruckt waren. Die fallen dann als erstes auf. Und dann habe ich einen Vers gefunden, Matthäus 21, Vers 22, denke ich, war es. Alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, werdet ihr es empfangen. Ja, Wie soll man jetzt damit fertig werden? Alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt. Jetzt muss ich nachträglich glauben, was ich vorher gebetet habe, und dann wird das, was ich vorher gebetet habe, Wirklichkeit sein. Das konnte ich nicht auf die Reihe kriegen. Aber der Herr war gnädig und er brachte mich zum Frieden innerlich. Ich konnte es fassen und glauben, dass der Herr mein Gebet erhört hatte. 2 Tage später kam mein Bruder, der Nächste, ich war der Älteste, kam er zum Herrn Jesus. Ich war nicht dabei, so viel ich weiß, aber es kam dann später raus. Das war schön. Mit der Zeit sind alle meine Brüder, ich hatte nur Brüder, zum Glauben gekommen. So einfach ist das und doch so schwierig. Der eine kommt aus der Welt, der ist fern von Gott. Der andere ist nahe, man meint, er ist erzogen in den Wahrheiten Gottes, aber braucht auch noch den Herrn Jesus. Und alle Juden brauchten den Herrn Jesus. Petrus bekennt das in der Apostelgeschichte 15. Auch wir brauchten ihn. Wir haben nicht das Gesetz gehalten. Wir waren keine frommen Burschen. Wir brauchten Gott. Und Paulus bekennt im Titusbrief, wer er eigentlich war, trotz des Zeugnisses im Philipperbrief, Kapitel 3. Vor den Augen von Menschen, unsträflich im Gesetz. Aber im Titusbrief bekennt er, dass er genauso schlimm war wie die Kreter. Ja. Und Jesus kommt und kündet Frieden den Narren. Und jetzt haben wir Zugang. Und das heißt, wir haben den Zutritt zum Vater. Wie wunderbar, den Zutritt zum Vater. Jetzt passen Sie auf. Durch den Herrn Jesus, im Heiligen Geist, zum Vater. Das ist die Beschreibung. Die Straße, das Ziel, das Verkehrsmittel. Das Ziel ist die Gemeinschaft mit Gott, die wir brauchen. Jesus ist die Straße, der Weg. Aber es braucht jemanden, der uns noch auf dieser Straße mitnimmt. Paulus spricht einmal von der Gemeinschaft des Geistes. Der Heilige Geist ist es, der uns zum Beten anhält. Und uns mitnehmen will, immer wieder. Kennst du dieses Mahnen, das Empfinden, jetzt. Und dann betet man wieder. Der Heilige Geist nimmt uns und gibt uns die Freimütigkeit und wir treten in die Gegenwart des Vaters. Das ist die Rolle des Heiligen Geistes. Das ist das Resultat des Friedens. Deswegen starb Christus am Kreuz, damit das geschehen kann. Jesus ist gestorben, in die Welt gekommen und gestorben, damit du und ich beten können. Damit wir Gemeinschaft mit dem Vater haben können. Diese Gemeinschaft wollen wir pflegen. Ich denke, das können wir anschließend tun. Ich ziehe hier einen Strich. Morgen, so der Herr will, können wir Fortsetzung machen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.